Vorpass, der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Big G und ich sind wieder am Start. Die Vorpass-Boys berichten vom Six Nations am Wochenende. Natürlich werden wir auch ein bisschen über Deutschland sprechen. Und grundsätzlich wird Big G uns seine Gedanken hinter Fantasy Rugby erklären. Big G, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende?
Das ist schon wieder ein ganz schöner Downer, sage ich mal so, ne? Wenn du gleich mit dem Fantasy-Thema startest. Ja, per Round in der Runde 2 bin ich auf dem 37. Platz gelandet. Das ist nicht wirklich gut, denke ich. Aber darüber sprechen wir am Ende. Ansonsten geht es mir gut. Ich war nicht ganz so auf Fantasy auf Six Nations fokussiert. Hab natürlich geguckt, das meiste, aber ich muss auch wieder recht viel trainieren. Wir spielen am 7.3. auswärts in Köln und nur mit 2-mal Training pro Woche, Dienstag, Donnerstags, wird man in der zweiten Bundesliga nicht unbedingt bestehen können. Also man kann vielleicht bestehen, aber dann wird es nicht wirklich gut und ich muss gerade halt wieder ein bisschen Fitness mehr machen, ein bisschen Laufen, Sprinten, Krafttraining. Ja.
Alles, wogegen ich allergisch bin. Lass uns über die Six Nations gucken. Fangen wir mal gleich an bei Irland gegen Italien.
Straight
auf
in.
Auf jeden Fall sehr, sehr gutes Spiel, glaube ich mal. 20-13 gewinnt Irland in Dublin. Ich muss mal gleich vorweg sagen, ich fand ein Highlight bei mir, und es ist vielleicht so ein bisschen untergegangen, aber der eine Moment, wo, wie bei jeder Mannschaft, die Italiener setzen an zum Boxkick und die Iren laufen so langsam schon zurück, also wollen halt schon in der Rückwärtsbewegung machen. Und dann hat Italien gesagt, nee, Abbruch, wir spielen halt in die Breite, greifen halt an und haben einfach diesen schnellen Leuten. Und da Irland war einfach mal komplett überrascht davon. Und was ich toll dabei fand, ist, ich bin sehr überrascht, dass nicht mehr Mannschaften das oft so in Betracht ziehen. Und fand zum einen, dass Italien das sehr gut gemacht hat und das Timing und wie die das ausgeführt haben und alles. Und das war schon für mich so ein kleines Highlight, muss ich zugeben, in dem Spiel.
Ja, ein kleines Highlight war wahrscheinlich auch die italienische Front Row oder die italienischen Tight Five, ne? Wenn man die Scrums gesehen hat und Tyke Furlong abgehoben ist, sage ich mal so, da gibt es schon ein, zwei lustige Memes für. Ja, jetzt steigen wir schon direkt ein. Wie hätte Italien das Spiel gewinnen? Warum hat Italien das Spiel nicht gewonnen, Donnel?
Messerschneide, würde ich sagen. Italien hat das Spiel am Ende nicht gewonnen, beziehungsweise würde ich sagen, nicht unentschieden geschafft. Also es wäre 2020, glaube ich mal, mit dem erhöhten Versuch. Mein Gefühl war, dass sie nicht genug Geduld hatten am Ende. Und Irland hatte sehr stark verteidigt, das will ich halt nicht wegnehmen.
Ja.
Aber Italien in den letzten Phasen, ich hatte die Befürchtung aus italienischer Sicht, dass sie den Versuch, also es stand ja 2013 und Italien war nur, ne, bam, bam, bam. Ich hatte das Gefühl, Italien hat gedacht, wir brauchen diese Erhöhung, deshalb wollen wir den Versuch mittig legen. Und deshalb sind die relativ mittig geblieben mit deren Kontaktpunkten. Und ich glaube, wenn die halt ein bisschen mehr Geduld gehabt hätten und doch in die Breite gespielt hätten, dass Irland da Schwierigkeiten gehabt hätten. Aber das ist, wenn Oma Eier hätte, wäre etc. Aber das ist, wo es bei mir so war, dass sie vielleicht das für Italien es gefehlt hat, so diesen kleinen Stück Erfahrung und Geduld, was sie jetzt auf jeden Fall aus diesem Spiel mitgenommen haben. Weil Irland, also auf Englisch sagt man, we're there for the taking. Also das auf jeden Fall war das Spiel, wo Italien im Nachgang sagen werden, ein klein bisschen mehr Geduld, mehr Disziplin in so ein, zwei Situationen und Irland wäre weg. Und ich muss mal zugeben, das war diesen einen Durchbruch von Menoncello, wo er diesen Pass gemacht hat zu Leiner. Ich glaube, es war nach vorne. Also es war ein Vorpass. Aber was ich halt einfach so da denke, ist, eigentlich müsste Leiner ein bisschen mehr Geduld haben. Und er weiß es, wenn er, also Menoncello sollte in 99 von 100 Malen passen. Und er muss einfach nur Geduld haben, ein bisschen mehr Tiefe haben. Und ich glaube, Menoncello hat dann einfach gesehen, wo Leiner war und hat einfach sich nicht getraut, diesen tieferen Pass zu machen, weil Leiner relativ flach war. Das wäre es gewesen. Also ich glaube, wenn die da wirklich gescored hätten, ich glaube, es wäre dann doch mal Einbahnstraße für Italien. Und ich glaube, Irland war so ohne Konzepte und so ein bisschen diffus in was sie hat machen wollten. Und Italien hat einen ganz konkreten Plan, wie die hat ja, gegen Irland siegen wollten.
Ja, das Gefühl hatte ich auch. Italien, also die haben unglaublich, also schnell schon gespielt, was dann am Ende schon ein bisschen hektisch war, was dazu geführt hat, was du gesagt hattest. Ich hatte das Gefühl, irgendwann wird denen das Gas ausgehen, auch vor allem in der Defensive oder so. Was nicht unbedingt passiert ist. Und ich denke, dass mit diesem Game Management und Ruhe bewahren. Ich meine, das haben halt Championship-Teams, das haben die All Blacks über Jahre, über ein halbes Jahrzehnt, über ein Jahrzehnt vielleicht immer gekonnt, dass man noch weiß, man kann hier in der, ne, wir bewahren die Ruhe, wir können noch in der 79. Minute einen Versuch legen oder so.
Exakt.
Und das hat denen vielleicht ein bisschen gefehlt. Und die sind ja alle, das hatten wir auch schon letztes Mal besprochen, so 24, 25, ja, okay, Russo ist, glaube ich, Russo ist über 30. Aber der Großteil, die sind ja jetzt schon ein bisschen länger zusammen, aber noch ein bisschen jünger. Wenn die noch länger zusammenbleiben, keine großen Verletzungen, eine gute Bank und weiter in ihre Stürmer investieren, dann sieht es eigentlich, also ne, wenn, hätte, wäre, könnte, wie du sagst, also dann wird es hoffentlich bei der nächsten Weltmeisterschaft nicht so enden wie jetzt vielleicht bei der letzten, wo wir beim Italien-Neuseeland-Spiel waren und man wollte irgendwie aus der eigenen 22 rauslaufen und hat dann irgendwie 70 zu 6 verloren oder weiß ich nicht, wie viele Punkte. Und Italien ist mit Südafrika in der Gruppe. Man kann Zweiter werden gegen Georgien und Rumänien im Pool B bei der Weltmeisterschaft. Es ist noch eine Six Nations dazwischen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die im Sommer und in den Autumn International spielen. Aber auf jeden Fall, wie du sagst, das Spiel war echt gut anzusehen und spannend. Und ich glaube, es waren auch viele Leute, die sonst wahrscheinlich immer auf Irlands Seite sind, wenn es gegen England geht. Und auch gegen Irland, gegen Neuseeland vor ein paar Jahren und so weiter und so fort. Die haben, viele werden wahrscheinlich auch mit Italien mitgefiebert haben, weil halt der Underdog, ne? Die letzten Spiele sind was, wie war das letzte Spiel vor 2 Jahren? War es das zu null? Oder waren beide Heimspiele von Irland gegen Italien zu null? Oder
Nee.
zumindest relativ große Scores, oder? Also
Große
Gaps.
Scores, genau, aber Irland hat es schon in den letzten Jahren auch in Rom und
Da
wo
waren
wir in
wir,
Rom
ja.
waren, auch Schwierigkeiten. Letzten Endes, ich glaube, das hat man schon vorher gesagt. Die Hintermannschaft, das ist schon top. Das sind halt Leute, die bei Top-Mannschaften spielen, die schon Talenten sind. Es fehlt der Capuozzo, aber ansonsten sehr, sehr stark. Und im Sturm hast du ja erwähnt, die haben vielleicht noch nicht diese Erfahrung gehabt, aber solche Spiele, da nimmt man auf jeden Fall mal mit. Und die haben einen guten Trainer, die haben so ein gutes Konzept, die wollen halt schön spielen. Die haben es gerade so gegen Schottland geschafft. Die hätten es hier gegen Irland geschafft, meines Erachtens, mit ein bisschen mehr Geduld. Aber grundsätzlich, das ist nicht mehr das Team, wo man sagt, cool, wir können halt die B-Mannschaft hinschicken und wir gewinnen trotzdem mit 50 Dinger. Das ist eher Wales. Boom.
Wow.
Snap. I went there.
Okay. Fokus auf Irland ein bisschen. Du hast irgendwann gesagt,
Focus
oder
auf
was?
Irland, ja.
Du
Ja,
hast
also wir
irgendwann
hatten so ein
geschrieben, take
bisschen.
Prendergast off. Du bist nicht der einzige Igel, der
Genau.
mir das geschrieben hat.
Genau, wir hatten so ein paar Hot Takes ausgetauscht, aber während des Spiels, ein Freund von mir hatte kurz vorher, also Jan Simon hat kurz vorher angerufen und hat gesagt, hier, ich habe spontan ein Ticket bekommen, dann war ich super jealous auf jeden Fall, geht ins Stadion. Und dann, als ich die erste Halbzeit gesehen habe, war ich so, uff, ich bin froh, nicht im Stadion zu sein, weil das ist nicht so gut, was Irland gerade liefert. Und klar hat Italien gut gespielt, aber wenn wir auf die irische Seite fokussieren, warum ich so ein bisschen gegen Prendergast war, und es ist nicht irgendwie so Hating gegen ihn, der ist ein extrem talentierter Spieler. Der ist gerade in einem Downer gerade. Also sein Form oder seine mentale Einstellung oder irgendwas. Vielleicht kommt er mit dem Druck gerade nicht klar. Es kann viele Gründe sein. Talentiert ist er ohne Frage. Nur am Samstag war es halt so, dass er so gespielt hat, wie ich Rugby gespielt habe. Wenn ich mal ausnahmsweise auf 10 stehen müsste, war halt, ich fange den Ball vom 9 und dann bleibe ich einfach am Stehen und dann gucke ich nach links und sage, ich kann der Typ anpassen oder der Typ anpassen. Das heißt, ich habe so zwei Optionen und das war's. Und dann passe ich den Ball. Und das heißt, Prendergast war klar zu lesen von der italienischen Seite, zu sagen, okay, Prendergast ist null Gefahr, also bei ihm ist halt null Gefahr. Wir müssen nur abdecken seine Anspielstation. Und falls Prendergast das irgendwie doch mal alleine ist, fressen ihn die anderen Leuten eh. Und du hast es mehrmals gesehen, dass Prendergast diesen Zug macht, was er halt sehr gut machen kann, ist in den letzten Minute oder in den letzten Moment noch passen, weil er die Lücke sieht. Aber so oft war es halt im letzten Moment passen zu irgendjemand, der gleich gefressen wird. Und es war mir halt null klar, was er halt machen will. Sein Spielüberblick war halt, der hat einmal den Ball einfach weggekickt und daraus hat Italien fast einen Versuch gelegt. Und was ich halt so nicht verstehen könnte, war in der Halbzeit, dass Farrell nicht sagt, okay, das ist halt gerade nichts, jetzt wechseln, Tempo, Änderung, alles klar. Um ihn auch so ein bisschen aus dieser, ein bisschen zu schützen, aus diesen Drucklinie zu nehmen, weil es war ja klar, es läuft halt nicht und es wird halt nicht besser und es wurde halt nicht besser und es wurde erst besser, wo Crawley eingewechselt wurde. Und es geht nicht darum, auf Prendergast rumzuhaken. Es geht darum, wenn du einen Vergleich mit Finn Russell machst. Finn Russell weiß in 9 von 10 Malen nicht, was er machen wird. Der Rest der Mannschaft weiß nicht, was Finn Russell machen wird. Aber es funktioniert immer, weil er einfach immer wieder die Anspielstationen und die Optionen gut bedienen kann. Es sah so aus am Samstag, als ob Prendergast nicht wusste, was er macht. Und alle anderen um ihn herum wussten auch nicht und sind so zögerlich. Die sind entweder die Linien zu weit gelaufen, die waren zu tief, dann haben sie im Stehen mal bekommen. Die wollten halt irgendwie einen Offload machen und dann passt er. Also keine Ahnung, es war irgendwie so. Als ob in der Trainingwoche stand jemand anders auf 10 und dann kommt in letzter Minute Prendergast rein, spontan, und die wussten, es war gar nicht abgestimmt. Und so sah es so ein bisschen aus und deshalb war ich so in der Halbzeit, wenn er nochmal rauskommt, bin ich halt total überrascht. Er ist ja rausgekommen, aber relativ frühzeitig runtergenommen. Aber das ist gerade nicht der richtige Weg. Und wenn er zum Beispiel aufläuft, Startposition gegen England wäre ich extrem überrascht. Extrem überrascht.
Okay. Ja, auch noch in England, ne? Das, ja, also das, wir werden sehen. Also.
Wie fandest du also Spiel aus irischer Sicht, oder? Die haben ja
Ja.
gewonnen am Ende. Man muss halt so sagen, ist, ne, also trotzdem gewonnen. Rob Balakun, Player of the Match, extrem stark, ist jemand, der vielleicht nicht so viele Leute kennen, ist aber nicht jung oder so, ist 28, ist nicht irgendwie so, ne, das ist einfach nur extrem verletzungsanfällig gewesen, aber ist ein super Talent. Der Versuch, Farrell hat gesagt, ist eins den besten, was er jemals gesehen hat, so in der Richtung. Und wie fandest du das Spiel insgesamt aus irischer Sicht?
Ja, ich möchte noch mal eine Sache so aus Stürmersicht sagen, für die Leute, die nicht so viel Rugby spielen. Wenn ich als Tight Five Stürmer oder auch als Stürmer generell, okay, ist jetzt ein bisschen eine andere Liga, aber trotzdem, ich gehe auf den Platz und es gibt halt eine 10 und eine 9. Und für mich, das Einzige, wo ich die ganze Zeit hingucke und wo ich darauf höre, ist halt, was mir die 10 als Anweisung angibt. Weil er ist der Game Manager, er weiß, wo ich hinlaufen muss. Ja, und ich erwarte auch von meiner 10, dass diese sehr laut und deutlich kommuniziert, was ich wann wo zu machen habe oder so, ne? Und wie du sagst, also deswegen Kommunikation hört sich so blöd an, aber die Leute schauen Rugby und denken halt so, ah, naja, okay, da laufen halt viele, viele dicke Menschen, viele, viele muskulöse Menschen ineinander rein, ne? Und das ist sehr brutal und so, aber es ist halt so viel Kommunikation. Und wenn ich dann halt eine junge, unerfahrene Nummer 10 habe, die dann auch nicht weiß, was sie selber nicht weiß, was los ist, das ist Gift für das Spiel. Also, mir ist auch egal, ob jemand eine falsche Entscheidung trifft. Ne? Es gibt halt unendlich viel, es gibt viele falsche
Ja.
Entscheidungen im Rugby. Und Fehler, fix it, kann man machen, move on. Aber halt gar keine Entscheidung treffen und dann halt dieses Ratlosigkeit als Stürmer. Ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ist jetzt der Kick die beste Option? Spielt man jetzt auf 9, auf 10? Soll ich jetzt eine Decoy-Linie rennen? Soll ich jetzt das Rennen spielen mir zu der Hintermannschaft? Keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht, da fokussiere ich mich nicht drauf. Ne? Ich schaue halt, dass meine nächsten Stürmerpots in der Nähe sind oder so.
Ja.
Ne? Dann.
Wir müssen auch so ein bisschen Big Picture schauen. Das grundsätzlich muss man echt nicht als Ausrede, aber ein bisschen zur Verteidigung. Also es gibt echt viele Stürmer oder grundsätzlich Leute, die gerade bei Irland verletzt sind.
Ja.
Und erste Reihe ist gerade eine sehr schwierigen, ja, schwierigen Aufgabe für Irland momentan. Du hattest ja gesagt, Italien ist halt nicht der dominanteste Scrum jemals, aber ist sehr stark. Aber man hat gesehen auf jeden Fall, dass Clarkson und Lochman so beide deren Schwierigkeiten hatte. Sheehan hatte einen richtigen Off-Day, muss man halt sagen.
Ja.
Und diesen Dominanz hat sich erst geändert, so zum Ende hin, wo wirklich dann Furlong und O'Toole, der eigentlich Tighthead Prop auch ist, zusammen mit Ogbo irgendwie so ein bisschen mehr Masse sozusagen hatten, und dann ist es irgendwie so gewesen, aber Irland im Scrum problematisch, das wird auf jeden Fall England erkennen und ausnutzen
Das
wollen.
denke ich auch. Das hat man auch schon, wenn man gleich England-Schottland, es gab ein, zwei Penalties gegen Schottland, wo halt die Schotten teilweise in einigen Scrums, nicht in allen, aber teilweise nicht gut aussahen. Ja, aber ich stimme dir da zu aus Irlands Sicht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt richtig geil ist, überhaupt nach England zu fahren. Nach Twickenham. Wäre wahrscheinlich schöner, wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie die Spiele danach aussehen.
Erstmal Pause danach, ja. Aber ja, also positiv so vor, also vorzuheben, und das ist so ein bisschen, wenn die Leute so ein bisschen tiefer reinschauen. Also das, was in den Medien in Irland auf jeden Fall groß irgendwie so Fragezeichen ist, ist, was ist der Impact von diesem Lions Tour, wo quasi die ganze Leinster-Mannschaft mitgefahren ist? Was ist der Impact, dass Leinster gerade nicht gut spielt auf der Nationalmannschaft in Irland? Und ist es halt ein Zufall, dass die Leute, die gut aussehen gerade oder sich so gut präsentieren, von Ulster kommen und gerade die Mannschaft, die ein bisschen so mit einem Lächeln spielen, mit Freude spielen, irgendwie so ein bisschen mehr in Form sind. McCloskey ist zum Beispiel 33, aber hat auf jeden Fall jetzt ja, seine Position quasi da auf 12 auf jeden Fall gefunden und ist jetzt wahrscheinlich der erste Name auf dem Teamsheet. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, warum das jetzt so ist. Wir haben Leute wie Calen Doris, also der sieht meines Erachtens müde aus, redet immer mit dem Schiedsrichter. Ich weiß, der ist der Kapitän, aber also wenn du, guck mal die Körpersprache von Jamie George zum Beispiel und Calen Doris. Jamie George geht da hin, fragt halt nach und dann akzeptiert das, was vom Schiedsrichter kommt, und geht halt weg. Auch wo Jamie George selber irgendwie innerlich kocht, bestimmt, und sagt, no way here. Und das hat man schon gesehen an beiden Wochenenden. Aber Doris ist halt irgendwie so dieses Nörgelig hat so noch dazu. Es hat so, ja, aber und das kann ich halt verstehen. So war ich teilweise auch als Kapitän oder so. Aber irgendwann ist es halt so, ich weiß nicht, ob man mehr schadet als gut tut. Und ich glaube, ich weiß halt nicht, ob Doris halt so längerfristig der richtige Kapitän ist für Irland. Ich weiß nicht sonst, wer es sein sollte, aber das ist so ein bisschen eine Frage, die ich schon seit länger habe. Ja, guck mal, so als Beispiel Itoje und George und so, wie sie drauf sind mit dem Schiedsrichter. Das ist einfach so ein anderes Verhältnis. Und ich will halt nicht sagen, dass das Spieler entscheidet, aber es ist irgendwie permanent im Ohr zu sein vom Schiedsrichter, ob du Kapitän bist oder nicht, ist trotzdem nicht richtig. Das muss man auf jeden Fall irgendwie lernen. Und Sexton hatte das auch ganz am Anfang, wo er nur am Nörgeln war, hatte das als Kapitän dann doch mal geändert und es hat dann doch gut funktioniert. Also ich will halt nicht sagen, dass es nicht zu ändern ist, aber es ist gerade irgendwie so ein bisschen im letzten Jahr mehr und mehr aufgetreten.
Und das wird auch bei den Referees, also die sehen und merken das ja auch und darüber wird bestimmt auch geredet. Und ne, pick your battles oder pick your moments. Ne? Du kannst ja irgendwas zurücksagen, aber halt nicht die ganzen, wie du sagst, nicht die ganzen 80 Minuten. Du willst halt als Ref nicht, wenn du was sagst, und dann will ich eigentlich nur, okay, wirklich diese Thank you, Sir. Es gibt bestimmt Momente, wo man dann nochmal irgendwie so eine kurze Nachfrage stellen kann, aber halt auch nicht an, nicht die ganze Zeit. Und wer wirklich ein sehr schlechtes Beispiel war, war leider teilweise Michael Hooper. Also Australien hat vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt mit den Referees in den letzten Jahren. Aber der war konstant, permanent nervig. Und ja, wir wollen nicht hoffen, dass es in die Richtung geht. Also ich glaube, Australien hat sich da echt einige 50-50-Entscheidungen in etlichen Jahren wurden in
Ja.
negative ausgelegt.
Man muss halt sagen, man sollte halt eine Sir zu einer Frau sagen, das wäre so ein gut,
Ja,
also könnte
ja,
man halt mitnehmen.
ja.
Aber zum Beispiel, es gab bei Harley Davidson so ein paar Entscheidungen, wo man gedacht hat, weiß ich nicht, nee, eigentlich nicht. So, ne? Aber du wirst ihre Meinung da gerade nicht ändern und ich meine nicht, also es gab diese einen, wo Osborne irgendwie Knie auf dem Boden oder war der Tackle oder war das nicht? Und man kann es halt bestreiten und dann kann man sagen, aber es ist halt irgendwie so und es ist kein Weltuntergang. Und ich glaube, man muss es genau wie du halt sagst, pick your battles. Für das Entscheidende muss man halt so sagen, ey, sorry, das ist auf jeden Fall, da würde ich dich bitten, doch nochmal drauf zu schauen. Anstatt zu sagen, oh, hat er doch ein Knie auf dem Boden, war der Tackle, das ist so Kleinigkeiten, so Mini-Dinge. Und dann wirst du halt 70 Begegnungen mit dem Schiedsrichter oder Schiedsrichterin haben. Anstatt hast du vielleicht sieben, wo du so wirklich Hand auf Herz sagst, ey, da müssen wir wirklich drauf achten, was sie in der Gedränge machen oder whatever. Und was auch immer das Ei hat. Ne? Das muss man lernen, glaube ich. Aber dann lass uns weiterkommen. Irland gewinnt trotzdem irgendwie ohne Bonuspunkt. Weiß nicht. Also ich glaube, Irland ist auf jeden Fall sowieso nicht, spielt nicht das Championship, aber ich glaube jetzt erst recht nicht mehr. Das nächste Spiel war auf jeden Fall so ein ganz kleinen Duell zwischen zwei kleinen Mannschaften, so die sich, also ich meine, die mögen sich nicht so dolle. Schottland gegen England, Calcutta Cup.
Jesus Christ,
Ich habe
what a
auf jeden
game.
Fall gesagt, Schottland wird es gewinnen. Am Ende hätten die deutlicher gewinnen können. Aber irgendwie gleichzeitig, boah, das ist so, gleichzeitig würde ich halt sagen, England, wenn Arundel nicht, also das war diesen Moment, wo er ins Kyle Steen reingelaufen ist. Ich glaube, diese rote Karte hat den richtig geschadet. Also
Die rote Karte und der Kick von
Block
vorne, der
Go.
behindert wurde. Und ja.
Aber das ist Self-Destruct, das hätten die nicht gemacht, die haben sich selber diesen Druck gemacht. Wenn Arendelle nicht das gemacht, also so ein mega Domino-Effekt. Und das war halt irgendwie so ein bisschen, kam so ein bisschen Naivität durch. Ich glaube, wenn, keine Ahnung, wenn die diesen Drop Goal setzen und wenn es doch mal näher gewesen wäre und so weiter und so fort, hätte Schottland doch mal ein bisschen Panik bekommen. Weil Schottland war so, ey, wir haben alles getan, alles gegeben und dann kommt England trotzdem zurück. Das ist halt schwierig und das wäre so gewesen. Ich glaube, hier wieder Thema Geduld. England hat nicht gut gespielt, hätte, glaube ich, mal so mit einem kleinen Ticken mehr Geduld zumindest das Spiel eng halten können und die letzten 5 Minuten wären spannend gewesen. Sehr spannend gewesen.
Also, ja, da stimme ich zu. Vor allem im Hinblick darauf, dass Schottland die letzten 20 Minuten immer so schlecht war und ist. Also, ich dachte mir so zwischendurch, okay, die können froh sein, dass sie so früh, relativ früh, so weit vorne lagen mit 18 oder 15 Punkten oder was auch immer. Es ist wirklich, also, die Versuche von Schottland, insbesondere die ersten beiden, also Rugby kann so einfach sein. Es ist, also das Lineout hat funktioniert beim ersten Versuch, glaube ich, oder war es der zweite? Also Schottland hat einfach versucht, immer oder sehr oft versucht, die defensive Linie von England zu stretchen. Das hat man auch beim ersten Versuch gesehen. Lineout auf der linken Seite, du spielst ganz nach rechts rüber und es geht einfach wieder zurück. Und so, da wird der Versuch gelegt. So einfach. Und das zweite Mal, da war es dann eigentlich das Gegenteil. Okay, jetzt sage ich das Gegenteil von dem, was ich eben gesagt habe, dass halt Finn Russell nachdem England, ich glaube, das war auch das Problem, England kam wieder zum 10 zu 17 und dann hat England wahrscheinlich wieder, ne, denkt, sie sind dran. Schottland kickt, ankickt zu England, England kickt zurück, Finn Russell bekommt den Ball und zweimal geht er auf die kurze Seite, da wo eigentlich viel weniger Platz ist. Einmal steppt er sich irgendwie durch, ich weiß nicht, ob da noch ein Ruck war, spielt zum Wing und dann ist das, wo Ellis Gensch den Ball so unglücklich vertändelt am Ende. Ne? Also Finn Russell, ich glaube, der Kommentator hat gesagt, he looks like a sloth in a day spa, so viel Zeit hat er. Ne? Und das sagt man immer darüber, was das gute Szenen ausmacht, dass sie das Spiel aussehen lassen, als ob sie unendlich viel Zeit haben bei ihrer Entscheidungsfindung. Wenn man sich die Szene bei den Six Nations YouTube Highlights mal anschaut, mal ein bisschen auch langsam anschaut, der Versuch, der Wahnsinn. Und das hat, glaube ich, England dann immer wieder das Genick gebrochen. England kam immer wieder, kam ran, ja, irgendwie so auf 7 Punkte Unterschied. Und auch das Drop Goal, dann ging es ja eigentlich von, dann wäre man bei 16, 24 eigentlich gewesen, aber stattdessen war es 31, 13. Genau. Und das, die Sachen, also mit der roten Karte, das Drop Goal hat den, das Genick gebrochen, das Lineout hat funktioniert, Scrum war shaky, glaube ich, teilweise, ne? Also es hätte da auch noch schlechter ausgehen können für Schottland. Am Ende haben sie es, glaube ich, noch gehalten. Ja, und wie du aber gesagt hast, also was war denn Englands Plan hier eigentlich? Also bei Schottland hat man das schon gesehen und aber was wollte denn, du hast gesagt, England hat keinen Plan B. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ja, also kein Plan B ist so ein bisschen das Ding. Ich glaube, dass sie quasi mit Borthwick irgendwie so jemand haben, der relativ konservativ ist. Das hast du ja auch gesagt. Was mich überrascht hat, ist, wie er seine Bank genutzt hat oder in dem Fall nicht genutzt hat. Ich fand zum Beispiel, du hast ja jemand auf der Bank mit Pollock. Der, also wir können ihn hassen oder mögen, aber er ist ein extrem talentierter Dude. War bei den British and Irish Lions dabei, war letztes Jahr Champions Cup Finale und solches, sitzt auf der Bank und du liegst halt hintern und Pepper, also nichts gegen Pepper, der hat ein okay Spiel gehabt, aber warum wechselst du zum Beispiel, warum wechselt man halt, Pollock hat nicht viel vorher ein, man braucht irgendwas anderes. Und das war für mich, wo man so gesagt hat, aber Pollock ist halt so ein Mega-Dude. Wechsel ihn halt mal ein, der kann hat 6, 7, 8, also ist eigentlich egal, wo er spielt. Man muss ihn auf dem Feld halt bringen. Und das wird wahrscheinlich gegen Irland sein, dass er halt startet, schätze ich mal, weil er ist einfach zu gut, um da so in der 57. Minute einzuwechseln. Dann hat er 20 Minuten. Ich glaube, der hat mehr verdient. Tom Curry wurde gleich nach der Halbzeit eingewechselt. Da hätte ich wahrscheinlich eher Pollock hat eingesetzt, aber ja, Borthwick knows best. Das Problem war auch so teilweise, und das ist halt dann wieder dieses Thema mit Benchblitz und Borthwick und wie er seine Einwechseln hat nutzt. Auf der Bank war Hutt Spencer, der 9 spielt, und Finn Smith, der 10 spielt. Das heißt, dass man relativ eingeschränkt war in die ja, möglich in den Möglichkeiten, was man so hat. Und klar sagt man, dass Pollock Hintermannschaft spielen kann und Ben Earl auch und solches und so weiter. Aber das war halt nicht der Tag dafür. Und ich fand, dass man halt am Wochenende bei England gesehen hat, dass so ein paar Leute, die nicht mega Superstars sind, und wenn die Mannschaft nicht in der Vorwärtsbewegung sind, sehen die echt nicht besonders gut aus. Also ich fand, dass zum Beispiel Dingwall war anonym. Also ich habe ihn, du, ich glaube, du hattest ihn im Fantasy oder Leute hatten ihn im
Ja, ich
Fantasy.
hatte
Ich
ihn
dachte,
leider im Fantasy.
der hat in dem Spiel gar nichts gemacht. Also beziehungsweise anonym fand ich. Roebuck und Stewart war erst recht, nachdem Arundel hat raus war, waren die total irgendwie, sahen die total aus wie so Basic Dudes hat, die könnten, es hat irgendwie bei denen kaum was geklappt, die sahen echt nicht gut aus. Und man hat dann von der Bank niemand. Das war so das Thema, dass man dann relativ die Hände gebunden hatte. Und ich glaube, dass du ein relativ großes Ben Spencer-Fan bist. Aber letzte Woche habe ich gesagt, der hat einfach gar nichts gebracht. Und jetzt nochmal, also der hat gar nichts gebracht. Also man bräuchte so jemand wie. So, keine Ahnung, Danny Care, Ben Youngs, diesen Person, der vielleicht noch ein bisschen mehr auf sich nimmt und nicht so ein Playmaker im Sinne von tactically, sondern jemand, der so ein bisschen mehr was anderes bietet. Und Spencer kam halt rein in Worte des Games, so managen, habe ich das Gefühl gehabt. Und das war halt nicht das Spiel dafür. Und das ist ja zweimal hintereinander. Und deshalb, glaube ich mal, Borthwick wurde hat vielleicht da doch nochmal durchwechseln an der einen oder anderen Stelle. Und ich fand da, also zum Abschluss ein Punkt. Ich fand, der Gensch hat komplett seinen Kopf verloren, relativ früh. Man hat gesehen,
Ja, der hat auch
irgendwas
einen anderen
war,
Fehler. Ja.
ganz am Anfang, ich weiß nicht mehr, man hat gesehen, der ist halt so mental so irgendwie, man müsste mit ihm sprechen und sagen, Bro, come back, ne, weil er war komplett gone, also sein Kopf war weg. Und dieses Ding, wo er halt reingerutscht ist und der Ball weg war, also eigentlich sollte er nicht in dieser Stelle sein und so weiter und so fort, aber da war es dann bei ihm so, der würde halt leiden. Und da müsste man vielleicht auch so ein bisschen zu Schutz der Leute auch so gucken, hey, müssen wir vielleicht von der Mannschaft aus merken, okay, Gensch geht gerade so ein bisschen runter, wir müssen ihn so ein bisschen unterstützen oder vielleicht auswechseln oder irgendwas oder einen Arm um den Schulter. Und fand, das hat so ein bisschen gefehlt und es sah so ein bisschen aus, sorry, letzter Punkt zum Abschluss meinte ich nur,
Ja,
aber es sah
ja,
so
ja.
aus, als ob die den, als es nach hinten losging, gab es viele einzelne Leute und nicht so Leaders. Und es sah so aus, als ob die echten Leaders, die normalerweise da wären, gefehlt haben. Und Ford hat so ein paar Entscheidungen gemacht, wo man sagt, weiß ich nicht. Itoji war nicht so ganz auf der Höhe des Spiels. Genge war relativ früh irgendwie nicht dabei. Ben Earl sah so aus, als ob er am Ende richtig,
Fertig war, richtig
richtig diesen
fertig.
Versuch, was er lädt,
Ja, wo
jeder hat
er
sich
einfach
rein.
nur halt stolpert am
Genau,
Ende,
ich weiß, das
die
ist
letzten
78.
3 Meter.
Minute und Respekt, aber er sah schon im Spiel aus, als ob er gedacht hat, ich habe vielleicht einfach zu viel große Spieler hintereinander gemacht. Und
Da hätten
deshalb
andere
würde.
Leute vielleicht anstatt ihm spielen sollen oder er hätte mal ausgewechselt werden sollen, ja.
Und das ist halt so ein bisschen das Ding und das ist, wo vielleicht Borthwick nicht ganz treu bleiben kann bei den Leuten, sondern dort mal ein bisschen mitmischen so.
Ja, guter Schlusspunkt. Wir
Aber
müssen weitermachen.
ja, man muss auf jeden Fall so den Hut abnehmen. Also Russell spielt, wir spielen Checkers, Russell spielt Chess. Also das ist halt nicht zu vergleichen. Das ist ein anderes Spiel, was er macht. Also den einen Versuch, was du gemeint hast, wo Gensch quasi diesen Fehler macht. Also er geht durch, rechne mal durch, er geht durch drei, vier Leute, dann macht noch diesen Kick. Aber das Ding davor war halt quasi dieses Einhand, also Robock wollte ihn
Ah ja,
komplett
genau.
mampfen und dann macht er mit einer Hand das Ding weiter und das machst du im Training und es passt, also es klappt halt nie. Das macht so jemand wie du oder ich im Training, sieht einfach
Und
dämlich
das
aus.
klappt
Er
halt.
macht es im Tip-Top-Spiel und sieht aus perfekt. Also besser hätte es nicht
Ja.
kommen können.
Ja, das stimmt. Different Gravy, wie du sagst. Ja, ich bin, irgendein Kommentator hat noch gesagt, it would be the most Scottish thing to lose in Italy and then to win at home against
Ja.
England. Aber da würde ich sagen, it would be the most Scottish thing to lose in Italy, win at home against England and then lose in Wales
Ja.
dann drauf die Woche.
Ja.
Aber das ist schon die gute Überleitung zum nächsten Thema. Das
Bevor,
Spiel
ja,
habe ich,
kurz,
ja.
wir hatten ja gesagt wegen Townsend oder ich habe gesagt nochmal so Sliding Doors Moment. Also das Ding ist, dieses Spiel hat er schon oft genug gewonnen. Das muss er in dem Sinne nicht mehr zeigen. Aber das Rest, also was liefert er sonst, gegen Italien zu verlieren? Jetzt muss Schottland jedes Spiel gewinnen. Also jetzt muss Schottland wirklich jedes Spiel gewinnen, durchgehen.
Aber man spielt gegen Frankreich zu Hause, ne? Und in Wales auswärts und dann letzter Spieltag in Irland, wo man sagen könnte, ja, okay, wenn man die Iren zu Hause schlagen kann, dann vielleicht die Saison, dann
Exakt.
vielleicht im letzten Spiel. Vielleicht hat Irland noch ein,
Exakt.
zwei Verletzungen, ein bisschen angeschlagen. Wenn man jetzt in England gegen England verlieren sollte, dann ist sowieso alles schon, also ist ja jetzt schon vorbei eigentlich. Passt. Ja, hast recht,
Ja.
hast recht. Dann wäre ich als Schottland-Fan noch angepisster, dass ich in Rom verloren habe. Gut, aber der Regen hat schon einen Unterschied gemacht.
Kommen wir dann zum letzten Spiel vom Sonntag. Frankreich gewinnt in Cardiff mit 54 zu 12. Ja. Bevor wir zu dolle Wales-Bashing machen, ich muss mal zugeben, ich fand Wales phasenweise, besonders in der ersten Halbzeit, sehr, sehr stark, wie sie angegriffen haben und verteidigt haben, das muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz, Frankreich hat also irgendwie so halbe Gelegenheiten Versuche gelegt. Also
Ja.
es war genauso wie gegen Irland, es sah so aus, als ob die kaum arbeiten müssen. Und dann legen die den Versuch.
Wo du gesagt hast, wo du über Finn Russell gesprochen hast und dass er das Spiel anders aussehen lässt, das ist bei der halben Hintermannschaft von Frankreich der Fall, habe ich so das Gefühl. Ne? Also Adam Bird in der 38. Minute entscheidet, er durchzukicken, der Kick geht aber gegen die Beine von irgendeinem Franzosen, Jalibert, das passiert im Training. Also das passiert auch bei uns im Training. Ne? Irgendwer macht so will so durchkicken und dann nimmt wer anders den Ball auf, einen kurzen Pass und zack, Versuch. Und das halt in Wales im Principality Stadium vor einer negativen Rekordkulisse, glaube ich. Ne? Ja, also mir tut Wales wirklich immer mehr leid. Wie du sagst, also es war phasenweise gar nicht schlecht. In der zweiten Halbzeit ist man dann doch also out of position sehr oft. Ne? Also wirklich Stellungsspiel und riesige Platz. Also Frankreich konnte schalten und walten. Es hätte auch noch höher ausgehen können oder so. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob man in Wales, ob man da noch paralysiert ist, wie es überhaupt jetzt weitergeht. Man liest immer wieder Nachrichten, auch mit den vier werden aus den vier Vereinen drei Vereine, ab wann, übernächstes Jahr und so weiter und so fort. Und selbst wenn man dann drei Vereine hat, also wo sollen denn dann die nächsten Spieler herkommen, die da wirklich. Ich glaube, Wales U20 hat auch gegen England verloren, oder? Ja, auch phasenweise gut, aber phasenweise gut ist halt nicht irgendwie.
Ja. Ja. Man muss einfach so sagen, ist trotzdem Frankreich gerade. Also, das ist halt eine saustarke Mannschaft. Wales ist so ein bisschen im Rebuild, auf jeden Fall. Aber die Grundbaustellen oder Bausteine haben sie dort, meines Erachtens. Die haben dann durchgewechselt auf der ersten Reihe. Tom Francis. Haben die Zurkot aus der Spieltat eigentlich zweite Liga in Frankreich? Fand ich sehr stark.
Manche Fußballer werden Legenden, weil sie größer sind als das Spiel. Und manche, weil sie im entscheidenden Moment den größten Star aus dem Spiel nehmen. Guido Buchwald, der gehört zur zweiten Sorte. Im WM-Finale 1990, da macht er Diego Maradona unsichtbar. Nicht mit Glamour, sondern mit Auftrag, Plan und vor allem Disziplin. Diese Folge der 100 Fußballlegenden erzählt von 4 Jahren Warteschleife nach der WM-Ausbotung 1986, vom Herzschlagfinale 1992 mit dem VfB Stuttgart und von seiner zweiten Heimat in Japan. Guido Buchwald, der Mann, der Diego das Licht ausknipste. Überall, wo es Podcasts gibt, bei den 100 Fußballlegenden.
Ja, das war gerade eine kleine Zwangspause. Jetzt sind wir wieder dabei. Wir waren noch dabei, auf das Ende vom Wales-Spiel zu schauen. Du hattest Thomas Francis erwähnt und Ein- und Auswechslung oder sowas.
Genau, also die sind relativ stark grundsätzlich im Kader. Also sie haben schon gute Spieler. Und ich glaube, Tandy hat die auf jeden Fall, wie gesagt, defensiv und im Angriff auf jeden Fall gut strukturiert. Ich glaube, gegen Frankreich ist es halt eine Mammutaufgabe gerade. Aber ich sehe nicht komplett schwarz. Und genau wie du es gesagt hast vorhin, gegen Schottland ist tierisch alles offen, weil Schottland ist halt Schottland und Wales würde nicht einfach so hinlegen und das halt nehmen. Also deshalb glaube ich mal, dass das vielleicht einfach doch ein spannendes Spiel werden könnte. Dann haben wir natürlich England und Irland und Frankreich und Italien. Also sehr spannende Begegnung noch. Aber wenn wir grundsätzlich auf das Spiel schauen, ich fand, Reece Summitt hat echt versucht, viel draus zu machen. Ich glaube, so teilweise war es halt so, dass er so das Gefühl hatte, er muss das alles alleine machen. Das war schade. Aber der hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Akzente gesetzt und sehr, sehr gute Läufe gemacht. Man hat gesehen, dass die Fans dann wirklich so aufgestanden sind, wenn er irgendwie seine Läufe gemacht hat, etc. Und das fand ich extrem cool für ihn und von ihm. Du hattest ja ein bisschen erwähnt, ich glaube, es war um die 50.000 im Stadion, haben einige gefehlt auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich schon bekannt zu Hause, aber die Ticketpreise sind schon nicht günstig dort für das Spiel zum einen. Zum anderen, das Publikum in Wales hat vielleicht einfach ein bisschen Lust verloren, so die Mannschaft zu sehen, tatsächlich. Und besonders dann, wenn die erwarten, es wird halt vielleicht eine Klatsche werden, was man gesehen hat. Und das hat man letztes Jahr auch in Dublin gesehen, dass die Franzosen sehr heiß drauf sind, diese fehlenden Karten aufzukaufen oder in den Auswärtsspiel sehr präsent zu zeigen. Und da war gefühlt die Hälfte der Stadion quasi mit Franzosen voll. Deshalb ist es ein bisschen traurig für Wales. Tolles Stadion, also es ist auf jeden Fall was ihr zu Hause euch unbedingt geben sollt einmal. Spiel dort, Cardiff erleben. Genau. Wo geht's aber hin für Wales? Wie siehst du den Rest des Turniers jetzt für Wales?
Tough, ne? Ziel kann ja nur sein, die Phasen, in denen man gut spielt, die länger zu gestalten in den Spielen. Ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt eine dankbare, das hatte ich schon vorher gesagt, ob es dankbar ist, dass man gegen Italien ganz am Ende spielt, wenn schon die Luft draußen ist. Wer weiß, wo Italien spielt, er steht am Ende in der Tabelle. Aber also würden die jetzt noch, vielleicht wird es irgendwie knapp geben im Italien-Spiel. Aber meinst du das mit den Leistungen bisher aus den letzten 10, 15 Spielen, das ist jetzt die große Überraschung?
Nee, ich glaube grundsätzlich, Wales muss so ein bisschen gucken, wer ist noch so ein bisschen in der Pipeline, also welche Spieler kommen halt so ein bisschen hart nach. Gibt es halt noch so jemand wie Rhys Samet? Gibt es halt noch mehr Leute? Wie wollen die quasi die Themen so 9-10, also nach vorne blickend hat, lösen? Das ist vielleicht einfach so ein Thema. Die haben meines Erachtens gute Leute da, die müssen es so ein bisschen so einen Grundsatz finden. Also, die haben gute Stürmer, die haben gute Hintermannschaftsleute, die müssen quasi noch so ein bisschen das gesamte Konzept halt finden. Und es fehlt vielleicht noch ein, zwei Leute auf dem Level von Rhys Samet oder Thomas Williams. Zum Beispiel, das hat fehlt irgendwie, um dieses Belief oder dieses Glauben an der Mannschaft wieder so, den Freiraum zu geben, weil momentan ist es halt so irgendwie, alle sehen so schwarz und so. Ich glaube, so schwarz ist es halt nicht, es ist so ein bisschen so diese Einstellung. Ich glaube, die müssen so ein bisschen den Pfad aufnehmen. Ein paar Leute kommen halt wieder, dann ist es halt attraktiv. Man kann es halt alles negativ sehen, aber eigentlich
Das sagt
müssen noch so ein paar
sich
Spieler kommen.
sehr einfach, aber wenn man nicht selber sich da drin befindet in so einer Situation, ne? Es ist, du redest nur über die Spieler, es ist aber auch noch, also was fehlt, das habe ich gestern oder vorgestern bei BBC 5 gehört. Als Scotland gegangen wurde nach dem zweiten Spieltag in den Six Nations letztes Jahr, seitdem gibt es keinen Defense Coach mehr. Also der Haupttrainer sucht, der hat jetzt irgendwie gesagt, naja, wir suchen dann ab Sommer, wollen wir wen einstellen. Du sagst ja, okay, das könnte schon mal irgendwie ein Problem sein. Also der ganze Coaching-Trainerstab und dann immer noch die Sache mit den Clubs und wie viel da weiter existieren werden. Also das muss alles auf einmal leider angegangen werden und da muss einiges gefixt werden. Es wird nicht, glaube ich, zwei Spieler, die jetzt irgendwie besser sind. Vielleicht gewinnt man mal wieder ein Spiel, vielleicht gegen Japan oder so. Aber also was ist dann das mittellangfristige Ding, ne? Wie sieht's aus? Was mit der Weltmeisterschaft
Ja,
in
so schlecht, ich verstehe dieses Big Picture Ding, ne? Aber so schlecht sind die halt nicht. Und wenn wir quasi durch die Mannschaft gehen, kannst du mir nicht sagen, dass sie da, also wenn, beziehungsweise wenn du da die Leute siehst, denkst du halt schon, weiß ja halt nicht. Also das sind schon einige Leute. Jenkins zum Beispiel, zwei, drei, ist halt super geil. Wainwright hat so ein extrem gutes Spiel gehabt und ist einfach seit langem ein sehr, sehr guter Spieler. Williams auf 9 gesetzt. Ich finde Hawkins zum Beispiel auf 12 super geile Spieler. Ich fand Eddie James war halt super gut, hat sehr, sehr gute Sachen gemacht, ist jung, talentiert, fand ich sehr gut. Alice Mee ist sehr stark, ne? Also hat sich auch gut präsentiert. Rhys Samet ist halt gut. Also Die haben grundsätzlich die Leute, Nicky Smith zum Beispiel spielt extrem gut bei Leicester. Also das sind halt Leute, die es halt schaffen können. Und willst du mir sagen, dass wenn du halt doch nicht so ein, zwei Leuten dazunehmen können und es müssen halt einfach Leuten geben, wovon wir vielleicht nicht wissen, weil wir nicht so tief drin sind, dass so ein Trainer so mit einem halbwegs Konzept, auch wenn es relativ basic ist, noch mehr aus denen holen können? Also so schlechter geht's ja nicht. Die haben ja alle Spiele verloren. Also, und ja, so irgendwie gerade so gegen Japan und so, aber das ist halt nicht das Level. Die wollen halt wettbewerbsfähig sein in der Six Nations. Und so weit davon entfernt sind die nicht. Das ist halt, ich glaube, die Leute unterschätzen das. Es ist trotzdem 15 gegen 15. Das Spiel gegen Frankreich ist was anderes. Das ist einfach eine andere
Ja,
Klasse.
okay.
Aber 15 gegen 15, Wales. Es liegt einfach nur, dass sie ein bisschen so alles negativ sehen und ja, Spectators, aber es sind halt 50.000 Leute im Stadion von 70.000 Leute, weil es kostet 120 Euro für ein Ticket, für ein Matchticket. Dann, wenn du nicht von dort kommst, musst du halt Fahrtkosten oder übernachten und so weiter und so fort. Also, das ist halt, wird teuer. Und das ist allein schon in Irland ein Problem, wo das Stadion eine Kapazität von 50.000 hat und mindestens letztes Mal, keine Ahnung, 10.000 Karten von den Franzosen gekauft wurden. Aber bei 70.000 ist es einfach, vielleicht der Appetit hat nicht da, aber vielleicht ein neues Konzept, 10, 15.000 Plätze leer zu haben, macht wenig Sinn. Wir müssen halt da das attraktiv machen, vielleicht die Tickets ein bisschen günstiger machen, vielleicht einfach Systeme mit Kindern hat vielleicht nochmal befördern, da irgendwie Timing vom Spiel, solche Sachen. Also es müssen halt so neue Ideen entwickelt werden, um ein Publikum zu haben, weil, wie gesagt, wo am Wochenende resummit und so durchgegangen ist, man hat gesehen, okay, die haben Bock, es sieht gut aus, aber dann war es halt, geht nicht durch. Aber das ist trotzdem gegen Frankreich. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das Wales sagt, naja, wir haben jetzt alle Spiele verloren, wir legen uns halt hin und kein Defensive Coach. Steve Tandy ist ja Defense Coach gewesen. Also, keine Ahnung. Also, ich verstehe, dieses Big Picture ist schwierig. Aber so schlecht sind die nicht. Mit der Entscheidung mit Gatland und so, das war eine falsche Entscheidung. Also, wrong dude, wrong time. Das haben die jetzt weggemacht. Die Leute sind nicht katastrophal. Das sind trotzdem Top-Leute drin. Nicht alle. Und die haben vielleicht nicht nur 23. Aber wie lange haben wir Italien zugeguckt, wo die halt nicht kaum eine geile 15
Ja.
hatten und die haben sich trotzdem gut präsentiert. Und
Okay.
Wales ist nicht, es ist, wir reden nicht über, Entschuldigung, aber wir reden halt nicht über jetzt, keine Ahnung, Deutschland gegen irgendwie Neuseeland oder so. So eine Differenz. Das ist halt irgendwie, ich glaube, die Leute. Es ist leicht, das Schwarze zu machen, dass es tatsächlich ist. Es ist nicht gut. Es ist halt nicht ein gesundes Konstrukt drumherum. Aber diesen Teufelskreis, da muss man vielleicht einfach so ein bisschen durchbrechen.
Okay, sehr positiver Abschluss hier von Onkel Donald. Wahnsinn. Also so viel Positivität.
Genau. Und man muss einfach, wenn wir halt auf die Franzosen was schauen, also wir haben ja gesagt, Finn Russell, er spielt irgendwie ein anderes Spiel. Ich weiß halt nicht, welches Spiel Jalibert spielt. Ich weiß halt nicht, warum damals Galtier gesagt hat, naja, okay, wir machen es ohne dich, weil wenn man ihn da sieht und live erlebt, ist es einfach der, also das ist halt jemand, der hat einfach Fähigkeiten, die niemand anders hat. Und das war einfach so schön anzusehen, wie er halt so angreift und dann durchläuft und dann ist es quasi irgendwie, klar war es irgendwo 2 gegen 1, aber er macht alles richtig, es war so. Das sind so Sachen, wenn es läuft, läuft es. Und es ist genau wie, wenn wir den Spagat machen zu Sam Prendergast, ist genau das Gegenteil. Er macht halt Sachen, es läuft halt nicht. Dann läuft es einfach nicht. Und bei Jalibert, er könnte halt irgendwas machen, läuft. Und das ist einfach sehr schön anzusehen. Also für die Leute, die grundsätzlich Rugby schauen wollen, ist Frankreich auf jeden Fall die Mannschaft, wo man das schönste Rugby sehen kann, gerade auf jeden Fall. Und wenn wir zurückdenken zu Zeiten, wo wir halt Top-Leute haben, aber irgendwie Liv Raymond als Coach hatten und es einfach stinklangweilig war teilweise, was er so die Leuten vorgegeben hat. Jetzt ist so ein bisschen scheinbar mit Galtier, dass er halt sagt, okay, Bordeaux-Leute, alles klar, Toulouse-Leute, alles klar, ihr könnt Rugby spielen, guckt, wie es halt aussieht und spielt einfach mal. Und das Witzige ist, Dupont sieht gerade so Standard aus. Er sieht aus wie ein
Ja,
Standard
das
9. Und
stimmt.
das ist irgendwie das Krasse. Er ist noch nicht warm gelaufen. Und die Mannschaft spielt hervorragend.
So, jetzt aber Schluss, oder?
Genau, Letzschluss.
Fantasy,
Fantasy
Deutschland,
World League, genau.
15er,
Genau,
Deutschland,
Fantasy World League. Wir
7er.
haben ja gesagt, dass die Leuten nicht auf deine Tipps hören sollten. Das war halt quasi der beste Tipp, was man geben könnte. Und ich glaube mal, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, ne? Müsste man schon
Ja,
sagen.
geh doch mal durch. Wer ist denn 1, 2, 3 im Fantasy, ja, Rocky? Wie hast du es denn gerade? Von der letzten Runde erstmal. Ne? Credit where credit is due, sage ich mal so.
Ach so, letzte Runde. Okay, dann für die Runde. Wir haben Nummer 1 JJ-Ref, unser Freund Matze, Rheingau Rugby, Ginge. Und Ginge?
Ginge kenne
Genau.
ich, ist Deutsch-Engländer, spielt mit mir zusammen.
Nice. Und dann ich auf Platz 5. Aber in
In
der
der Runde.
genau, in der Overall Standing ist es dann Rheingau Rugby, Ginge und ich. Also 1, 2, 3. Und dann danach kommt Friend of the Pod, Matze und JJ Ref. Also, was auf jeden Fall sich gelohnt hat, und wenn man die gesamte Statistiken schaut, ist, wenn du Jelly Bear als Jelly Bunter als Kapitän hast du 87 Punkte mal 2 gehabt. Also, und das war schon hervorragend. Das haben, glaube ich, mal kaum jemand in unserer Gruppe gehabt, wenn vielleicht niemand. Genau. Ein paar, also entscheidend war, also die meisten Leuten hatten so die Leuten wie Bear Barry, Dupont und solche und so weiter.
Ja, Harry
Und ich glaube,
Rundle.
das ist relativ Standard. Genau, Andel war halt minus ein Punkt. Und zum Beispiel Rob Balakun war so ein bisschen so ein Insider-Tipp, das hatte ich mal aber gesagt. Und Isichuku auch, viele Leute haben dafür gewählt, auch sehr gute Picks. Sehen wir, wie es halt weitergeht nächste Woche auf jeden Fall.
Ja.
Deutschland gegen Portugal in Dessau bei relativ frischen Temperaturen. Ich
Vor
habe
3.400 Zuschauern.
es selber nicht geschafft, wäre gerne dabei gewesen, habe es aber einfach familiär nicht geschafft. Aber einige von uns aus dem Verein waren halt da, haben
Hab's
coole
auf
Bilder
Insta
gemacht.
gesehen, ja.
Ja, und ich glaube, es hat deutlich, das Ergebnis war auf jeden Fall deutlich, war mit zu rechnen. Portugal hat auf jeden Fall diese Art und Weise zu spielen. Sehr viele Siebener Leute, sehr viele erfahrene Siebener Leute, die auf jeden Fall gute Ballhandling Skills haben. Mendes ist ein bisschen wahrscheinlich deutlicher ausgegangen, als vielleicht so im Spiel aussah. Deutschland hatte trotzdem mal ein paar Punkte geholt. Was hast du da mitgenommen vom Spiel?
Ja, wie schon gesagt, also es ist vielleicht ein bisschen zu hoch, man weiß es nicht, aber ich glaube, die ersten Versuche, das waren dann auch Leute, die in Frankreich spielen. Da hat man schon, glaube ich, einen kleinen Unterschied gesehen, auch zu Rumänien, dass die halt in der Hintermannschaft, gut, der Platz war auch ein bisschen anders vielleicht, kann man auch argumentieren. Aber die waren auch schon eine Klasse besser als Rumänien, das muss man auch sagen. Was ich nichts wegnehmen will vom Rumänien-Sieg. Portugal war schon stark letzte Saison. Es wird, denke ich, ne, Georgien, Spanien, Portugal werden die ersten drei Plätze auf sich verteilen. Nicht umsonst fahren die auch alle zur WM mit oder waren schon bei der WM dabei. Ja, Mund abwischen und weitermachen. Ich meine, das Spiel, auf das wir ja alle gucken, ist das leider in Belgien auf den Samstagabend um 20 Uhr. Wäre schöner gewesen, wenn wir in Portugal gespielt hätten und jetzt gegen Belgien zu Hause in Heidelberg oder Dessau oder Kassel oder Berlin oder Hamburg. Ja, Belgien darf man nicht vergessen, war im Rapid Charge Turnier, hat ganz, ganz, ganz knapp gegen Samoa wirklich, hätte es zur WM geschafft, schaffen können. Ja. Und überrascht mich auch, dass die in Rumänien, naja, gut, 23:6 verloren haben jetzt gestern. Ich denke, Belgien wird leichter Favorit sein, vor allem, weil die auch zu Hause spielen. Für uns wäre es natürlich wichtig, dass wir Dritter werden. Dann spielt man über Kreuz wahrscheinlich gegen die Schweizer. Das ist der direkte Abstiegskonkurrent, weil es würden die beiden Saisons zusammengerechnet. Die Schweiz hat einen Punkt mehr wie wir, glaube ich. Muss ich nochmal nachgucken. Genau, wir haben einen Punkt im Gesamt oder vom Ra letztes Jahr Schweiz hat 2 Punkte, ne? Und der letzte steigt ab. Es gab auch schon Diskussionen, ob nicht wieder auf 6 verkleinert wird. Das hatte ich gehört beim Deutschen Rugby-Tag. Das heißt, ne, Worst Case wäre, man wird noch Siebter oder so, rettet sich dann noch und dann steigt man trotzdem ab, weil es wieder neu geschaffelt wird oder so. Das Ja, also jetzt muss man sich auf das Portugal-Spiel abschreiben, Belgien-Spiel und dann vielleicht über Kreuz gegen die Schweiz das entscheidende Spiel dann machen. Hoffentlich.
Ja, letztes Jahr, also zum Thema, also Deutschland hatte gegen Portugal 56 zu 14 verloren, also vom Ergebnis her ähnlich in Portugal natürlich. Und genau, du hast ja ein bisschen gesagt, ich glaube, es kommt halt einfach so ein bisschen drauf an. Ist einfach so ein bisschen die Frage, 3 Wochen hintereinander, dass man quasi letzten Endes die Kraft, die Power hat von den Leuten, das ist schon relativ anstrengend, jetzt 3 Wochen hintereinander, auch mit Reise und solche Verpflichtungen und so und so drumherum. Bleibt abzusehen, wie quasi durchgewechselt wird, auf welche Position. Man hat ja nicht irgendwie unendliche Möglichkeiten für den Kader und so weiter und so fort. Wer hat wichtig für das Belgien-Spiel? Ja, also ich meine, ein Sieg wäre da dann alles in trockenen Tüchern und dann vielleicht irgendwie mit einer Niederlage ist es so ein bisschen so unsicher, wie es halt dann doch weitergeht, oder?
Ja, das darüber will ich jetzt noch gar nicht nachdenken.
Aber den Sieg gegen Rumänien auf jeden Fall hat so ein bisschen Wind in den Segeln hat gebracht. Das ist ja halt grundsätzlich gut. Ich glaube, gegen Portugal ist einfach noch eine Nummer zu hoch. Gegen Belgien aus den letzten Jahren müsste man halt sagen, klar sollte es halt eng sein. Auswärts macht es vielleicht einen Ticken schwieriger.
Ja. Ich bin, um jetzt mal von Deutschland kurz wegzugehen, gespannt. Ich denke mal, Georgien, ja, vielleicht ist das schon das vorgezogene Finale, wenn jetzt Georgien hat 10 Punkte, Spanien hat 10 Punkte. Die spielen jetzt am 21. gegeneinander in Georgien, soweit ich weiß. Selbst wenn da Spanien jetzt verliert, dann würde Spanien gegen den ersten Untergruppe spielen, was Portugal ist. Die werden sie wahrscheinlich schlagen. Dann würde man Spanien irgendwie wieder im Finale sehen. Und das findet in Madrid statt. Am 15. März, also schon in einem Monat, glaube ich. Ja, 15. März, Finale. Und da bin ich gespannt, ne, also wenn das zum Finale kommt, was für eine spanische Mannschaft da und was für eine georgische Mannschaft, ob es man mal schaffen wird, Georgien da vom Thron runterzustoßen. Nicht, dass es irgendwie im großen Kontext so viel ausmacht, aber ja, vielleicht so als Upper für die Weltmeisterschaft. Mal
Ja.
schauen. Kudos, Rugby Sevens Deutschland. Du hast es wahrscheinlich gar nicht verfolgt, ne? Wir haben
Nee.
in Nairobi gewonnen. In dem Second Tier. Sevens 2 heißt es ja jetzt, ne? Sevens ist das Herren-Achter-Ding. Also 8 Mannschaften. Das ist die First Tier. Die hatten ja eigentlich 12 Mannschaften. Und als wir uns dann qualifiziert hatten, wurde dann auf 8 runtergekürzt. Da gibt es ja, jetzt gab es Spiele in Perth, also die Spielorte sind woanders, ne? Es gab jetzt Perth und es gibt dann, glaube ich, Vancouver, New York. Und wenn ich verstehe es jetzt aber richtig, wenn wir unter die ersten 4 kommen von dieser 7er-Serie Second Tier, wo jetzt noch in Montevideo und in Sao Paulo gespielt wird, dann sind wir auch bei der Weltmeisterschaft dabei und spielen gegen die anderen 8 Teams, inklusive der 4 Top-Teams aus Sevens 2. Das findet, glaube ich, zwischen dem 5. und 7. Juni dieses Jahr in Bordeaux statt. Und das wäre natürlich aufmerksamkeitsmäßig sehr gut. Also toll, 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 dass man in Montevideo und Sao Paulo, wie gesagt, der erste kriegt immer 20 Punkte. Also die Chancen stehen echt gut, dass man unter die Top 4 kommt im Second Tier und dass man dann daran teilnimmt dann in Bordeaux.
Guter Wein habe ich gehört.
Ganz guter Wein, ganz gute Stadt.
Ganz coole Stadt. War ich 2007. Sonst noch aus der Rugby-Welt?
Super Rugby, Highlanders
Kenne
haben
ich nicht.
überraschend gewonnen. Ja, also deine Negativität, jetzt bist du wieder so negativ. Also
Ach so.
Highlanders haben gewonnen, überraschend zu Hause gegen Crusaders. Reds sind recht 10, 15, 20 Punkte untergegangen bei den Waratahs. Auch überraschend viele. Also ich habe einige Spiele geguckt, ein bisschen, einige ganz viel, einige andere ganz wenig. Ja, ganz schön viel Fehler halt. Erstes Spiel, ne? Es ist so typisch Super Rugby. Also man vertändelt dann doch oft den Ball und Ball fällt runter und deswegen wird dann mal am anderen Ende gepunktet. Aber trotzdem, mal gucken, wie es läuft die Saison. Wir hoffen, dass Australien die Teams des Brumbies Reds sich irgendwie gut behaupten können. Oder jetzt auch Waratahs nach dem Sieg gegen die Reds. Weil ich hatte die Reds eigentlich vorne gesehen. Aber ja, es ist immer noch weird. Wer ist gerade Wallabies Nationalcoach?
Joe Schmidt?
Das ist richtig, weil Les Kiss ist der Trainer von den Reds. Das heißt, er ist noch die gesamte Saison da. Das heißt, es sind jetzt noch, weiß nicht, 18 Monate bis zur Weltmeisterschaft oder ich weiß nicht wie viel. Das heißt, dein Coach ist eigentlich Clubcoach und der Coach, der dann irgendwie, der geht dann im Juni und dann übernimmst du. Noch skurriler ist es in Neuseeland, dass die auch noch keinen neuen Coach gefunden haben. Jamie Joseph soll diese Woche bestätigt werden. Ja, man muss halt anfangen. Scouting, Trainingslager und so weiter und so fort. Spielsystem.
Fernkorte
Ja.
übernimmt dann bei den Reds, oder? Soweit ich gelesen hatte.
Ja, der verlässt die Blues zum Ende
Ja.
dieser Saison, genau. Good old Vern Cotter. Vielleicht, ja, wenn dort ein Papa-I aus von den Blues weggeht, hat Anton Signer, der saß auf der Bank am
Ja, der geht nach
Samstag bei den.
Caster.
Genau, nach der Saison und Hoskins Tutu geht zu Newcastle nach der Saison. Die schmeißen damit
Oh,
Geld um
wow,
sich.
krass. Dann Potenzial für unsere deutsche Freunde auf jeden Fall.
Genau, das wäre gut. Ja, Super Rugby. Ja, ich glaube, das war's fast. Wir sprechen uns gegen Ende der Woche.
Genau. Wir haben wahrscheinlich so in Richtung Ende der Woche nochmal die Teams für euch. Wir wünschen euch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Vorpass.
Vorpass.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.